21. Dezember 1967, Donnerstag. Im Senatsausschuss für Auswärtige Beziehungen zweifeln einige Mitglieder, ob Regierung und Generalstab 1964 die Wahrheit sagten, mit der Behauptung, am 4. August seien die Zerstörer Maddox und Turner Joy von Schiffen aus Nordvietnam angegriffen worden. Nach Mr. John W. White aus Cheshire, Connecticut, der damals ganz in der Nähe am Unterwasserorter des Tenders Pine Island saß und die Funksprüche der Zerstörer abhörte, waren die unsicher, ob sie nun beschossen wurden oder nicht. Da wurden ankommende Torpedos signalisiert, aber es kamen keine Torpedos an. Zeigte das Radar tatsächlich eine Herde anrückender kleiner Boote? Ist Flakfeuer nachzuweisen? Wurden Leuchtraketen gesichtet? Waren von Flugzeugen in der Nacht so geringfügige Kielwasser auszumachen? Das alles galt damals als wahr und reichte für eine Ermächtigung des Präsidenten, mit dem fremden Krieg ernst zu machen. Ein Präsident kann nicht lügen, sagt Marie. Es käme doch heraus. Sie steht an der Schrankküche im Eingang unserer Wohnung. In einer zu großen Schürze, ein Handtuch über dem Arm, wendet das Fleisch in der Pfanne, wischt sich mit verkantetem Unterarm ihr heiß gewordenes Haar aus der Schläfe, wie schon ihre Großmutter und deren Mutter, dennoch nicht wie ein Kind, das als Hausfrau aushilft, sondern als ein Mitglied des Haushalts, das seinen Teil daran versteht und übernimmt. So fotografiert würde sie in 10 Jahren sich ausdeuten als ein Kind, das in glücklichen Umständen aufwuchs, in einer Zeit des Friedens. Sie hat sich Zeit genommen mit halb eingezogener Unterlippe, verengerten Augen, und als sie sprach, wollte sie wohl der Mutter Aufmerksamkeit erweisen, der Erwachsenen jedoch ihre unnötigen Bedenken vorhalten. Ihr fehlt zu dem Krieg, dass sie ihn sieht. Sie kann den Krieg in Vietnam nicht sehen. Zu genau hat sie von mir gehört, wie ein Krieg sich von außen anlässt. Von ihrer Schule her weiß sie keine Familie, der die Regierung einen gefüllten Sarg geschickt hat. Sie kennt die Ruinen zwischen den Avenuen Amsterdam und Columbus, aber sie werden nicht von den Bomben jenes Feindes, sondern von den Abbruchkugeln der hiesigen Grundstücksspekulanten geschlagen. Die kleinen Geschäfte am Broadway sterben nicht am Kriegstod der Erben, sondern an den Dollars der Miete und der Mafia. Die Regierung zieht die Autos nicht ein und die Tankstellen machen Zugabe für die Abnahme von Benzin. Marie muss nicht daran denken, in der Nähe eines Polizisten die Stimme zu senken. Sie könnte sich nicht vorstellen, dass Mr. Weissand morgen früh um 6 Uhr von 4 Beamten in Zivil geweckt und in ein Gefängnis geholt würde, nur weil er an der Columbia-Universität Demonstrationen gegen den fernen Krieg anstiftet und anführt. Sie weiß von Eisenbahnen, von Schiffen, von Flugzeugen, dass sie für die Reise Geld braucht, nicht eine Passagiergenehmigung von einer Behörde. Ich könnte ihr kaum Ware nennen, die New York nicht zum Verkauf stünde. Dazu braucht es keinen Krieg, dass unser Telefon abgehört würde. Da müsste schon die Armee den Riverside Park vor unserem Haus besetzen und die Durchgänge zur Promenade am Hudson mit Granatwerfern absperren, um Marie halbwegs zu überzeugen. Womöglich hält sie im Grunde für nicht transportable Sachen, was ich ihr aus Deutschland erzählen kann. So mag man in Europa einen Krieg führen, nicht hier. Sie ist aber hier. Und damit genug beschäftigt. Marie ist gegen Kriege, weil dabei Personen verletzt werden können, und sie kann nicht geradenwegs gegen meine Auskünfte angehen. Sie will nicht einmal mich kränken. Sie ist hingegangen und hat in einer Schulstunde mit einer Lehrerin Streit angefangen über die Gerechtigkeit der Kampfhandlung in Südostasien. Sie hat vorher ihre Freundinnen ausgeholt, Marcia, Pamela, Deborah, Angela, weniger um Solidarität auf Vorrat zu legen, als Freundschaft nicht zu riskieren. Gegenüber Marcias Eltern, Mr. und Mrs. Linus L. Carpenter, brächte sie nicht einmal das Thema über die Lippen. Die Carpenters geben Geld für Bürgerrechtler, wünschen dunkelhäutigen Bürgern überall anständige Wohnungen, außer an der eigenen Adresse, und halten die Angelegenheit Vietnam für ausgeleiert. Ein Gespräch darüber mittlerweile für taktlos, wenn nicht geradezu unschicklich. Mr. Carpenter III., Georgetown, Harvard, Oberst der Reserve bei einem Hubschrauberbataillon, Carpenter von Allen, Burns, Ellman und Carpenter, er hat Maria erklärt, in einem demokratischen Staatswesen sei für einen jeden seine Stelle zu verwalten und die Sache des Krieges gehöre zur Stelle des Präsidenten. Als Marie das vorsichtig, zu Testzwecken, zu Hause vorbrachte, kam obendrein heraus, dass sie die Plakette »Geht raus aus Vietnam« nur so lange angesteckt trug, wie die Mode in ihrer Klasse sich hielt. Sie ist so unaufrichtig, wie ich sie erzogen habe. Mit meinen Ausrüstungen kann sie gegen das Land nicht besser bestehen als ich. Es ist ein Land, in dem Präsident Johnson die vorweihnachtliche Sentimentalität mit einer Fernsehansprache für seine Politik hier wie draußen für sich ausnützen darf und von einer Kennedy-McCarthy-Bewegung reden und die New York Times spricht nicht unzufrieden von einem tödlichen Bindestrich. Der den Senator Kennedy in größere Nähe zu den Antikriegsvereinigungen bringe, als ihm wahrscheinlich lieb sei. Marie hat Johnsons würdevoll verschlagenen Auftritt gestern Abend bei den Carpenters angesehen und kam zurück, voll Empörung, dass der Präsident ihren Senator darstellte als einen ungebührlich ehrgeizigen Menschen, der nichts wolle, als ihm seinen Job abjagen. Es fiel ihr nicht auf, dass Kennedy mit Friedensabsichten denunziert werden sollte. Sie lebt hier seit 6 Jahren. Sie möchte nirgends leben als hier. Sie möchte nicht leben in einem Land, dem sie misstraut. Diesem vertraut sie. Ihre Höflichkeit jedoch ist fast nicht erschöpflich. Noch beim Tischdecken und Auftragen war sie am Überlegen und noch vor dem ersten Bissen sagte sie, »Du meinst, wenn eine Präsidentenlüge herauskommt, ist es für uns zu spät und für ihn spät genug?« Sie kann so ein vernünftelndes Gehabe zeigen, das Kinn auf die zusammengelegten Hände gestützt, den Kopf freundlich schräg. So sah sie mich an. Sie hatte mir bewiesen, dass sie ihrer Mutter aufs Wort zuhört. Sie hatte mir zu der einen Antwort noch eine andere zugegeben und sie war über keine im Mindesten erschrocken.